NDR Kultur. Das Gespräch.
Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Lenore Löth. Und ich sitze hier mit einem, der sich gerade mit allen verscherzt, ist meine Prognose.
Das Gefühl habe ich auch.
Wenn etwas sicher war, Monchi, dann war es, dass du als Sänger der Band Feine Sahne Fischfilet aus Mecklenburg-Vorpommern sowas wie eine Galionsfigur der Linken bist. Ich glaube, das bröckelt ein bisschen mit diesem Buch. Du hast es geschrieben, neues Buch, es ist dein zweites Buch, es ist gerade herausgekommen und du lieferst irgendwie gleich das neue Label. Mir gegenüber sitzt ein antifaschistischer Lokalpatriot aus der Kulturhauptstadt Vorpommerns. Patriot, echt?
Ja, Lokalpatriot auf jeden Fall. Also alles andere wäre Verrat an mir selbst, das irgendwie nicht auszusprechen, weil vielleicht irgendwer irgendwie sich daran stören könnte. Und ich liebe es in Mecklenburg-Vorpommern, ich liebe es da, wo ich lebe, in Jahren. Wenn ich im Lied singe, diese Zeile, sollte ich alt werden, werde ich hier alt. Auch die kann ich bis heute noch fühlen, auch wenn es natürlich Auf und Abs gibt und auch schon Momente gab, wo ich gedacht habe, will ich noch bleiben, habe ich noch Bock. Aber Hansa Rostock, Freunde, Familie, das ist das Allergrößte sozusagen, ja. Die Ostsee, das sind Sachen, die mich das hier wirklich lieben lassen und die mich dankbar werden lassen oder dankbar sein lassen, dass ich hier geboren worden bin.
Was vermutest du denn, woher könnte der Gegenwind kommen?
Ich denke, Winde kommen von überall immer und das wird dann, die Frage ist nur, wie doll. Und im Zeitalter von Social Media und so ist es manchmal nur irgendwie ein Instagrammer, Instagrammerin entfernt, die das dann irgendwie als Thema nimmt und versucht sich da die zwei, drei aus ihrer Meinung schlechtesten Sätze rauszupicken und dann hochzupushen, dass dieses Buch Ecken und Kanten hat. Und das war mir auch wichtig, dass ich da jetzt irgendwie nicht so rundgelutschten Scheiß schreibe. Ja? Ich glaube, es ist klar, dass ich wirklich keinen Bock drauf habe, dass die AfD an die Macht kommt. Aber ich habe auch keinen Bock, so irgendwie das 100. Anti-AfD-Buch zu schreiben. Und habe in diesem Buch einfach ganz viele Fragen für mich aufgemacht, die in meinen Kopf rumschwirren. Und die, glaube ich, nicht, wo ich mit nicht alleine bin. Dass da Leute sich teilweise vielleicht auch angegriffen fühlen. Das gehört dazu. Der Witz ist, für die Linken wird es zu unlink sein. Und da, wo ich aber lebe, wirklich über meinen Alltag, ferner von dieser ganzen Kulturbranche oder dem Internet, ja, also da, wo ich pur wirklich Sachen bekomme, da, wo ich lebe, wird es vielen Leuten zu links sein. Und das ist das Spannungsfeld, wo ich mich bewege.
Nun reden wir immer von das Buch oder du sprichst ja von das Buch. Wir müssen jetzt mal einmal reden, wie heißt denn das Buch? Es heißt Jenseits der Brandmauer. Und natürlich habe ich sofort die Frage, wie ist es denn Jenseits der Brandmauer? Und wie fühlt es sich denn an in einem Ort, der 3000 Einwohner hat, Jamen, 4 Supermärkte, jetzt wieder einen Barber, habe ich bei dir gelesen, einen Skatepark, aber wahnsinnig weit entfernt von Berlin ist.
Also das erste Wort, was mir eingefallen ist, wenn ich heute losgefahren bin und du mir die Frage stellst, wie es sich anfühlt, in Jamen zu leben, dann denke ich, schön. Ich bin heute Morgen los, bin heute Morgen einmal schon in den See gesprungen. Ja, wir haben die wunderschöne Kieskuhle, 2 Minuten zum See, 2 Minuten zum Fluss, zur Peene. Aber natürlich ist es auch ambivalent. Den Tag nach der Bundestagswahl und 54% der Leute, die gewählt haben, dass mich das sehr bewegt. Und ich auf jeden Fall Momente gehabt habe, wo ich gedacht habe, dass ich das erste Mal den Gedanken, das Gefühl hatte, will ich noch hierbleiben. Weil nicht, ich denke nicht, morgen bricht der Nationalsozialismus aus. Aber was bedeutet das in 10, 15, 20 Jahren? Auch für meine Familie, für mein engstes Umfeld. Was bedeutet das, wenn ich mich in so Worst-Case-Szenarien reingedacht habe? Was, glaube ich, auch in diesem Buch für mich total wichtig ist, immer wieder auch so selber in positive Momente reinzukommen, über schöne Momente im Dorf, in der Gemeinschaft irgendwie zu erzählen. Weil ich denke, nirgendwo ist alles nur gut. Das ist diese Ambivalenz, die ich meine, wenn ich sage, dass ich glaube, dass sie ganz viele Leute in den Kleinstädten und Provinzen kennen, dass man es mag und dass man irgendwie auch die Leute mag, dass man so viele Fragen hat, viel mehr als Ausrufezeichen. Widersprüche, die schlechten Tage, das habe ich auch klar. Die kommen, egal ob du im Dorf oder in der Großstadt wohnst, die schlechten Tage kommen immer von selbst. Die guten, dafür musst du kämpfen oder die musst du dir erarbeiten. Ich saß gestern Abend und habe eine Lesung gemacht, ganz bewusst, im Dorf, umsonst und draußen, auf dem Skatepark, den wir aufgebaut haben, mit den Leuten dort gemeinsam. Und habe gesagt, ihr seid alle willkommen, ja. Allein daran stören sich schon Leute und sagen zu mir, wenn ich in Interviews sitze, sagen, ja, was heißt alle willkommen? Das heißt, du lädst da auch die 54% AfD-Wähler ein, ja. Und das ist ja wie Verrat oder so. Ne? Ich sage, also ich sitze da und lese ein Buch und da gibt es ein ganzes Kapitel, wo ich sage, wie scheiße ich das finde. Und rede über die Überzeugungsarschlöcher, auf die ich keinen Bock habe. Und wo ich sage, da gibt es eine klare Kante, organisierte Nazis, wie auch immer. Aber viele Leute, auch andere AfD-Wähler beschreibe, aus meinem Empfinden, Erfolgsfans, Mitläufer, ja, so auch die Sympathischen. Und lade die ein und sage, kommt da hin. Und es waren über 300 Leute da, von jung bis alt, ganz viele Leute aus der Gemeinde, vom Bürgermeister bis hin zu alten Schulfreunden, von Leuten, die auch, wo ich sehr sicher bin, dass sie die AfD wählen. Das war was Gutes. dass da überhaupt noch jemand sitzt und sagt, ich finde das nicht geil, das hat einen Preis, auch für meinen Alltag. Ich kann nicht mit so einem Buch oder auch nicht mit Musik irgendwie Wahlen verändern. Du kannst aber in so Gemeinden schon noch Akzente setzen. Du kannst sozusagen so eine Stimmung prägen und du kannst wenigstens noch einer sein, der sagt, ich habe darauf keinen Bock. Keine Ahnung, wie lange ich da noch zu Kraft habe. Ich kann aber sagen, dass ich es schön finde, in Jahren zu leben.
Ich kann es absolut nachvollziehen. Ich habe auch, wie du, lange Jahre in Rostock gelebt und bin vor 4 Jahren in ein Dorf gezogen in der Nähe von Bützow. Also in Mecklenburg, du wohnst in Vorpommern, bist in deine Heimat zurückgezogen nach Jahren. Und diese Situation von, da kommen die Wahlergebnisse und du siehst die 54% und du weißt, einer deiner Nachbarn muss es ja gewesen sein. Traust du denen aber natürlich nicht zu. Ich bin ganz unentschieden, ich will alle Leute immer einladen und andererseits will man es ja nicht verharmlosen.
Also genau, ich bin ja kein Tourismusbeauftragter, ne, sozusagen von MV und sage, hier sind aber nur schöne Wellen und nur tolle Leute. Nein, das ist doch totaler Quatsch. Ich bin aber auch kein Totengräber, ich habe keinen Bock auf diese Weltuntergangsstimmung. Ganz allein aus egoistischen Gründen schon nicht. Weil was soll das denn mit meiner Seele machen, ja? Ich muss mich doch punktuell auf die positiven Aspekte besinnen. Und weil sonst nur mit herunterlassenem Kopf und oh Gott, die Welt geht unter rumzulaufen, was soll das denn bedeuten? Das überlässt ja auch diesen Leuten total das Feld, ja? Mal so ein bisschen Power reinbringen, mal so ein bisschen Lebenslust, mal so ein bisschen Feuer auch sozusagen vielleicht anzuecken, aber so damit vielleicht auch Leute mitzunehmen. Darum geht's doch. Und sich das vielleicht auch, dieses Feuer so ein bisschen zu erhalten. Das meine ich ja mit Widersprüche, Fragen. Was ist richtig? Was ist falsch? Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Diese Frage, die habe ich ständig. Mal denke ich, streite ich zu wenig, mal streite ich zu viel, ja? Ich habe überhaupt keinen Bock auf dieses Großstadt-Bashing, auf dieses Pauschalisieren. Ich habe auch jahrelang viel mehr, ich habe immer in MV gewohnt, aber viel mehr in Rostock, in der Innenstadt gewohnt. Jetzt bin ich viel mehr in Jahren. Aber wenn ich in Interviews sitze, sitzen Leute vor mir und die sagen zu mir, ja, sie schießen ja ganz schön gegen die linke Szene und ganz schön wenig gegen die AfD. Und dann sage ich zu denen, das ist euer Ernst? Ich fahre hier heute Abend in einem 54%-Dorf wieder zurück, ja? Ich bin nicht ein Journalist, der eine 2-3 Tage Reportage macht und sagt Tschüss und irgendein Aktivist, der nach 2-3 Tagen wieder abhaut, sondern werde das im Alltag merken. Und dann gucken die mich an, ja, und dann sage ich, wann habt ihr das letzte Mal beide mit einem AfDler gestritten? Wann seid ihr da mal reingegangen, wenn es euch so wichtig ist? Wenn ihr alle so viel brennt und euch die Demokratie so wichtig ist, dann würdet ihr ein bisschen anders agieren. Euch geht's nur um das scheiß Wohlfühlen und dass ihr Recht habt. Und das ist das, was ankotzt. Und das ist das auch, was ganz viele Leute ankotzt. Ihr brennt nicht. Ihr brennt nur für euch und eure scheiß Seele. So. Aber nicht für die Gesellschaft. Weil ich da sage, ich lebe jenseits der Brandmauer und mir ganz viele Fragen stelle, die nicht in die Religionsansichten von irgendwelchen linken Gralshütern passen. Ich lebe da in einem Bundesland. Das, was ich liebe, aber es ist nie einfach mit der Liebe, ja? Und was 719 von 724 Gemeinden bei der letzten Bundestagswahl die AfD zur stärksten Partei gemacht hat. Ich lebe im 54%-Ort. Also, mir reicht es doch nicht aus. Ich erlebe bei diesen ganzen Brandmauerdebatten immer nur hilflose Parteien, die sitzen, fassen sich auf den Kopf und sagen, das darf nicht passieren, das darf nicht passieren, das darf nicht passieren. Ja, aber ich lebe da, wo ich mich mit auseinandersetzen muss, was ist, wenn es passiert. Schön, wenn ich Unrecht habe. Schön, wenn es anders ist. Aber ich kann doch nicht zu einer von diesen ganzen Leuten werden, die dann sagen, oh Gott, ja, dann geht die Welt unter. Wenn so ein Rainer Haselhoff oder ein Böhmermann in Interviews sagen, ja, wenn die AfD an die Macht kommt, dann bin ich weg. Ja, aber Digga, 90-95%, die können sich das gar nicht leisten. Die wollen sich das gar nicht leisten. Die wollen doch da leben, ja. Also, und für die AfD, nicht für alle AfD, aber für die Hardcore-Leute. Da sind doch solche Aussagen, so ein Kopf in den Sand stecken schon vorher. Das ist doch wie, weiß nicht, wie die beste Line Kokain. Die sagen doch, was? So einfach kriegen wir euch weg? So einfach? Dann legen wir aber erstmal richtig los. Also, es ärgert mich, es macht mich emotional, weil es mich noch berührt, weil ich wirklich dafür noch brenne, ja? Und dann wieder so eine positive Momente schaffen, die einen selber Kraft geben, die einen irgendwie an so eine Gemeinschaft auch glauben lassen. Wenn wir da einen gemeinsamen Skatepark bauen, mit den Leuten zusammen, da sind 60, 70 ganz verschiedene Leute, die so einen Skatepark zusammenbauen. Oder das Wissen in Jahren Festival machen. Und, was in dieser Gemeinde passiert, weil in Jahren wirklich noch viel passiert, dann ist das was Gutes, verdammt nochmal.
Da ist sehr viel Emotion bei dir, aber es ist ja eben auch kein Sachbuch mit Distanz geschrieben, sondern man steigt sehr ein mit dir in deine Welt im vorpommerschen Jahr. Dieses Festival, das hast du erwähnt, was ihr seit einigen Jahren im September organisiert, das heißt Wasted in Jahr. Du willst da was organisieren auf dem Dorf und du hast vor allem die Jugend im Blick, ne? Also was überzeugt die, wie kommt man an die ran?
Ich schreibe das ja in einem Kapitel, wo es darum geht, wo ich mich damit auseinandersetze, wo kommt denn beispielsweise dieser Rechtsruck her oder was bedeutet das bei den Kids auch, ja, dass das gerade so angesagt ist. Und ich gehe da ran und sage, oh Gott, wo wäre denn so ein 15-, 16-jähriger Monchi gelandet, der Bock auf Stress, auf Action hatte, ja. Für mich war Hansa Rostock das Geilste der Welt. Wir wollten anecken, wir wollten auf die Kacke hauen, ja. Der 38-jährige Monchi sagt, ist alles, muss es alles geben und so alles. Aber sag mal, bei so Fridays for Future Kids, wo die Eltern am besten noch klatschen, wenn du schwänzt, das hätte mich doch total angekotzt. Ich wollte Ärger, wenn ich Anzeigen nach Hause gebracht habe ich mich gefreut, wo wäre ich heute gelandet. Es geht mir nicht darum, um so ein pauschales Dissen. Ich weiß, dass es coole linke antifaschistische Initiativen gibt oder auch einfach zivilgesellschaftliche Initiativen, die vor Ort was Cooles machen. Keine Frage. Es geht mir darum, um diesen Habitus, dieses Saubere, dieses Gute. Ja,
ja, aber Hand aufs Herz, du warst doch genauso. Also auf jeder Antifa-Demo, auf der du als Jugendlicher warst.
Ich war auch wohlstandsverwahrlost. Ich habe gedacht, diese Demokratie und so, das ist alles total selbstverständlich. Ja, ich war viel zu oft schwarz-weiß. Mich hat die Realität halt punktuell eingeholt. Und das heißt nicht, dass ich meine humanistischen Grundwerte vergessen will, sondern die muss ich mir auch immer wieder selber erkämpfen. Aber dass solche Sachen, solch Habitus, dieses Moralapostelgelaber, jedenfalls da, wo ich lebe, keine Menschen abholt, und dass das eher es den Überzeugungsarschlöchern es viel einfacher macht, Kids zu erreichen, das ist für mich ein Fakt und das ist ein richtiges Problem und dieses Problem wird dann nicht kleiner.
Du sagst, in Jarmen verändert es sich relativ langsam noch, oder? Also diese Spaltung, diese viel zitierte, viel beschworene Spaltung, vielleicht ist sie möglicherweise in Jarmen noch gar nicht so deutlich. Und trotzdem, wir müssen noch mal reingehen in dieses Gefühl von, das ist unser beider Heimat und das schmerzt irgendwie, darüber zu sprechen. Und man versucht es ja auch irgendwie zu erklären, warum ist es denn der Nachbar? Warum? Du hast so eine Typologie der AfD-Wähler bei dir. Und da hast du zum Beispiel eine, wo du sagst, das ist die sympathische. Du versprichst in dem Buch, du hast vorher noch nicht mit ihr darüber geredet. Du willst vor der Veröffentlichung mit ihr reden. Hast du es gemacht?
Nein. Habe ich nicht gemacht. Also ich mache das öfters, ständig mit Leuten. Aber es gibt einfach auch Momente, wo man sagt, boah, ich will nicht mehr und ich will nicht desillusioniert sein, weil ich will mir ja noch einreden, das ist noch eine, da kann ich noch irgendwie kämpfen und vielleicht will sie jetzt irgendwann nicht mehr. Was der rote Faden ist bei all diesen Leuten und auch bei vielen Leuten, die nicht die AfD gewählt haben, ist die komplette Abgegessenheit der Berliner Politik. Damit kriegst du niemanden mehr irgendwie hervorgelockt. Das ist auch das Bittere, glaube ich, für ganz, ganz viele Leute, die keinen Bock auf die AfD in der Provinz haben. Das ist da einfach auf dieser Berlin-Bundesparteipolitischen Ebene niemanden gibt, wo du authentisch verbrennen kannst. Da tun mir auch manchmal Landtagspolitiker, die ich auch kenne, teilweise oder Leute, Kommunalpolitiker leid, die noch Parteinamen bei sich tragen. Ich kenne Leute, die brennen und auch für die Region und denen nehme ich das total ab. Aber ich glaube, sie kriegen das gar nicht umgerissen, was die alles da verreißen. Ich meine, ich spiele in der Punkrockband, weißt du? Ich meine, früher da hätte ich mir die Zunge abgebissen, als die CDU irgendwas Gutes zu sagen. Jetzt bin ich da angekommen bei der letzten Bundestagswahl, sitze ich da und denke, oh Gott, Merz und Klingbeil, hoffentlich machen die das gut. Da bin ich angekommen. Und ich sitze da und denke immer nur, das kann doch gar nicht wahr sein. Die legen denen die ganze Zeit irgendwelche Elfmeter hin, ohne Torwart, aber pur. Und wir wundern uns, dass über diese Wahlergebnisse. Ja, habt doch nichts anzubieten.
Ja, aber das scheint mir, ist ja bei der AfD auch so, ne? Die werden ja nicht gewählt, weil sie personell überzeugen, sondern trotzdem. Wie ist deine Prognose für Jarmen bei der Landtagswahl?
Ich denke nicht. Mein Tipp ist, dass in Jarmen bei der Landtagswahl nicht 54% die wählen werden. Ich denke, es wird ein bisschen weniger, weil Landtagswahl, glaube ich, schon nochmal was anderes ist. Ich kenne Leute, die sagen, Bundestagswahlen sind gar keine Diskussion. Auf keinen Fall wähle ich irgendwen von den anderen, ja, sondern die AfD. Und bei Landtagswahlen ist nochmal ein bisschen was anderes.
Aber nochmal diese Motivation, die AfD zu wählen. Gerade in ländlichen Gebieten frage ich mich das. Wie gesagt, wenn ich auf meinen Nachbarn schaue, da gibt es einen Wohlstand, da gibt es ein Haus, da gibt es einen Garten, bei uns gibt es sogar eine Infrastruktur, da gibt es einen Konsum, da wird jeden Tag frisch gekocht.
Ja, die haben halt Abstiegsangst. Die sich was aufgebaut haben, vielleicht auch nach der Wende teilweise Leute, die haben halt massive Angst, dass wieder was zu verlieren. Und auch das kann ich dann wieder verstehen. Ich kann ja nicht verstehen, warum sie die AfD wählen. Ne? Ich glaube, es geht einfach nicht um Argumente, das habe ich gemerkt, sondern die Leute wählen wegen Emotionen und die größte Emotion ist, Berlin muss weg. Und du brauchst den Leuten nicht damit kommen und sagen, oh ja, da hast du mal das Parteiprogramm gelesen und du weißt aber, ich habe das alles versucht. Ich meine das nicht mal, ne? Ich habe das, du, das ist so, Es gibt Momente, dann ist da diese Spendenaffäre, was weiß ich, Sachsen-Anhalt, dann denke ich, na, das ist ja vielleicht doch mal ein Ansatz, wenn ich jetzt mal so quatsche. Ach, es geht nicht um Argumente. Dann sagen die, ja, da sind die alle noch viel schlimmer. Ich glaube, die AfD ist ein Werkzeug. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die alle denken, oh Gott, wir wählen die AfD und auf einmal regnet es goldene Schweine vom Himmel, so, sondern die AfD ist so stark, weil die alle so schwach sind. So. Und da ist so eine Lust am Umsturz, Bock auf Tabula Rasa, auch wenn das sozusagen man nicht weiß, was danach kommt. Und natürlich bis zu einem gewissen Grad eine Mischung aus ganz vielen, natürlich auch bis zu einem gewissen Grad Wohlstandsverwahrlosung. Ja, also dass man so denkt, ja, das ist ja alles selbstverständlich, wie es angeht. Für mich kenne ich ja punktuell auch. Ja, ich habe das auch alles hier total für selbstverständlich genommen. Habe immer nur gesagt, das ist doch scheiße. Ich habe früher Punkrock-Songs gemacht mit Deutschland ist scheiße. Jetzt denke ich, Digga, wie peinlich kann man sein? Das kriege ich halbwegs ertragen, weil ich denke, na gut, Anfang 20 und so ist unter Welpenschutz noch. Aber umso mehr ich gereist bin, umso mehr ich unterwegs gewesen bin, denke ich, oh Gott, was habe ich für ein Glück gehabt. Wie dankbar bin ich hier leben zu dürfen mit all den Problemen. Ja? Und das ist aber eine tiefe Dankbarkeit.
Jetzt bei dem Buch, aber auch schon, als ich den Film Wildes Herz gesehen habe, den Charlie Hübner über dich gedreht hat, habe ich gedacht, was sind das für starke Eltern? Also du warst ein Crash-Kid.
Ich habe ein Polizeiauto angezündet bei einer Fußballrandale. 2006, 5. Februar. Und wurde dafür verurteilt. Eine Freiheitsstrafe bekommen, habe 30.000 Euro Schulden gehabt, die schlussendlich meine Eltern zuerst bezahlt haben, die ich dann über Jahre mir zusammengesammelt habe und dann endlich überweisen konnte, weil ich mich natürlich hart vor denen geschämt habe. Und all diese Situationen gab es, davon noch Verurteilungen, wie auch immer, mit der Band. Ich meine, wir standen im Verfassungsschutzbericht, ja. Mein ganzes Leben umgibt sich damit, dass ich auch drüber bin oder auch auf eine Kacke haue, beziehungsweise Verurteilung habe. Und meine Eltern, es gibt so ein Lied von uns, das heißt, sollte ich mal Kinder haben, will ich so sein wie ihr. Ich finde scheiße, was du machst, aber ich stehe zu dir. Und das haben meine Eltern einfach pur bis heute jeden Tag gelebt. Und das heißt nicht, dass die irgendwie kritiklos da sind, sondern wir sitzen so viel in der Familie. Ja? Wir sitzen, quatschen, streiten. Ja? Ich liebe es, mit meiner Familie zu sein. Und ich weiß, ich habe das auch eine Zeit lang zu lange selbstverständlich genommen, habe gedacht, alle haben so eine Eltern. Nein. Ich bin einer der wenigen Auserwählten, die so ein Glück hatten, solche tollen Eltern zu haben. Und da bin ich zutiefst dankbar. Und ohne die zu heroisieren, die haben auch mal einen Schuss oder sind nicht perfekt, darum geht's nicht. Aber dieses Ding, dass die immer nach jedem Streit, nach jedem Ding gesagt haben, wir finden scheiße, was du machst, aber du kannst kommen, wir lieben dich. Das haben die bis heute gelebt und das hoffe ich natürlich auch, dass ich genau das in Freundschaften, in Menschen, die mir wichtig sind, und in meinem familiären Umfeld genauso lebe. Und ich denke, dass ich das eingeimpft bekommen habe von meiner Familie. Man steht nicht in guten Zeiten, man steht im Sturme. Darauf kommt es an. Aber dann weißt du wenigstens, wer geile Leute sind, wer nicht. Und das sind für mich natürlich Sachen, die ich hoffe, seitdem ich Papa bin, dass ich auch genauso ein Verhältnis mit all den Höhen und Tiefen, die man bestimmt in Eltern-Kind-Beziehungen hat, mit meiner Tochter erreichen kann.
Ich hatte übrigens zwischendurch so beim Lesen deines Buches das Gefühl, du bist kurz davor, ein Immobilienbüro in Vorpommern aufzumachen. So für Rückkehrer. Weil du schon sagst, ihr da in Leipzig-Konnewitz oder in Hamburg auf der Schanze, ihr hattet da eine richtig gute Zeit. Jetzt geht's mal zurück in eure Heimat, nach Vorpommern, nach Mecklenburg.
Ja, und bei uns ist viel geiler. Also jetzt, du bist ja immer nur 2 Stunden entfernt vom Berghain oder KitKat. Ich erzähle nicht irgendeine Heldengeschichte und sage, bis zum Schluss, nein, vielleicht gehe ich auch irgendwann. Aber dann weit weg. So, und ich will nur sagen, dieser Punkt mit diesem Machen und Meckern, das ist eigentlich für mich eines der wichtigsten Sachen. Auch der rote Faden, überlege über dieses Bleiben oder Gehen, rede über die Brandmauer. Aber dieser rote Faden ist dieses mehr machen als meckern. Man kann sich auskotzen, man kann mal meckern. Das wird jeder haben und das ist auch okay. Aber das haben meine Eltern mir wirklich eingeimpft auch. Wer nur meckert und nie macht, hat einfach sein Maul zu halten. Ich habe da eine Geschichte im Buch, da denke ich immer wieder dran. Auch gestern, wenn ich beim Skatepark saß und da die hunderten Leute bei der Lesung waren. Und kurz bevor der Eröffnung, wir haben 3-4 Jahre gekämpft mit so Bürokratie, bis das geklappt hat. Ja, also es war wirklich, ich musste mich in Geduld üben. Und Geduld ist was sehr Schlechtes, was ich nicht gut kann. Und kurz bevor diese Eröffnung steht bei mir bei der Kieskuhle irgend so ein Typ daneben und sagt, ja, Monchi, ja, Skatepark, was soll denn das, ne? Wir sind doch keine Großstadt, hier fährt doch keiner Skater und hier fährt doch keiner BMX, was soll das? Hier hättest du mal einen Spielplatz gemacht. Und dann gucke ich den an, also ich kannte den gar nicht groß, so vom Sehen, gucke den an und sagt, Digga, der macht doch einen Spielplatz, ja? Also Feuer frei, freue ich mich. Da ist kein Spielplatz bis jetzt entstanden. Das Ding ist ein Jahr her. Diese Leute, die ganze Zeit sich nur in dieses Meckern verlieren, ist eine ansteckende Krankheit. Das ist ja auch eine Stärke von der AfD, meines Erachtens nach, dass die diese Leute erschaffen, in die Depression reinzureden. Ja? Selbst wenn es das schönste Wetter ist, verkaufen die den am besten. Oh Gott, ist ja alles ganz schlecht. Irgendein Grund wird schon immer geben für eine schlechte Laune. Aber wenn ich rausgehe bei mir zu Hause, dann ist das wunderschön. Wenn ich sehe, meine Oma, die hat damals immer ganz viele Fotobücher gemacht. Und dann habe ich einmal so ein Fotobuch gesehen, die hat ganz viele Fotos gesammelt. Da siehst du, Alter, wirklich noch wie Anfang der 90er Jahre aussah. Ja? Also da ist ja Kohle angekommen. Das ist natürlich nur sozusagen die Oberfläche. Nur weil die Straßen schön sind, kann auch irgendwie anders scheiße sein. Aber, Alter, hört auf zu heulen. Dieses Jammerlappengewäsch, das ist einfach was, was ich wirklich einfach richtig verachte. Und was, glaube ich, wirklich viele Leute, das ist auf jeden Fall meine Empfinden, was immer döller geworden ist. Ja, so dieses sich auf das Negative konzentrieren und nicht auf das Positive.
Dein Buch hat bei aller Wut, bei allen Fragen und der Ambivalenz dieser Heimatliebe einen sehr positiven Schluss. Lothar König, der hat dich sehr geprägt. Der hat gesagt, 10 Gerechte verändern die Welt. Das ist nicht dein Duktus, das so zu sagen mit diesen Worten. Aber es ist das, was du versuchst zu machen in Jarmen, in Vorpommern.
Das ist einfach ein Mensch, der mich in vielen Sachen geprägt hat. Hin zu den Gescheiterten, hin zu den Leuten, die auf Fresse gefallen sind. Ne, halt dich fern von den Siegern, halt dich fern von den Guten. Und das sind Sachen, die ich einfach hundertprozentig fühle. Weißt du, der hat da viel auch mit mir gekämpft und ich habe das nicht immer alles so gesehen. Und ich habe bis zum Schluss gestritten, bis er gestorben ist. Und das war aber das Tolle, so dieses konstruktive Streiten, dieses lass uns schauen, was uns verbindet und nicht, was uns trennt. Damit meine ich ja nicht, ja, nun lass uns mal alle Bier saufen und nie streiten, sondern ich meine, na, lass uns mal reingehen, ich habe Bock. Und der hat immer gesagt, so dieses Monchi für die Menschen, nicht gegen die Menschen. Auch das musste ich erst immer mehr kapieren, auch wir als Band. Und ich denke, dass wir das über die Jahre geschafft haben, auch mit Leben zu füllen, wie mit dem Wasting Jam. Dann wirst du diesen Geist spüren. Und das heißt nicht, dass wir voraus einen Gehorsam nur beliebigen Scheiß machen. Du wirst Vorträge da haben über Seenotrettung, auch über die AfD, Lesungen und alles. Ja? Aber nicht so von oben herab. Und Lothar hat auch immer einen Spruch gesagt, und das ist natürlich was auch, was ich mich frage, der hat immer gesagt, in der Bibel steht, ich habe es nicht gelesen, aber ich glaube, Lothar, es gibt immer 7 gute Jahre und 7 schlechte Jahre. Man muss da durchgehen, erhobenen Hauptes. Und die Frage ist nur, sind wir gerade in den schlechten oder in den guten? Mein Gefühl ist noch, wir sind in den letzten guten. Wenn einige Leute schon die ganze Zeit am Rumheulen sind und vielleicht so tun, als wenn es schon die schlechten sind. Ich glaube, die schlechten fangen erst an. Schön, wenn ich Unrecht habe.
Es steckt noch ganz viel drin. Du hast ganz viel geschrieben über mehr Jugendclubs als Altenheime zu eröffnen, über Sozialarbeiter, die nicht vielleicht den Uni-Abschluss brauchen. Und weil wir die ganze Zeit über Wasted in Jarmen gesprochen haben, und das finde ich einen ganz besonderen Aspekt, du sagst, ihr seid frei von Fördermitteln und das ist wichtig.
Ja, das ist unglaublich wichtig und das werden wohl die Leute mit den Jahren immer mehr spüren. Auch das ist ja wie so den Heiligen Gral ansprechen, das merke ich in den Interviews, wie kann man das sagen? Und dann sage ich, okay, wie kann man denn mit so Scheuklappen rumlaufen? Ihr müsst doch checken, dass in den nächsten Jahren ihr immer weniger Fördergelder bekommt. Ja? Da wird wohl der 10. Töpferkurs gegen rechts nicht mehr gefördert werden. Da wäre es wohl wichtiger, den Demokratiebahnhof in Anklam zu fördern. Und da muss man wohl priorisieren. Ihr wollt das vielleicht nicht hören. Leute, die goldenen Zeiten sind vorbei. Und man muss sich aufstellen und gucken, wie man selber noch agieren kann. Darum geht es mir in diesem Buch. Die Sachen, die man selber macht, und das ist da, wo wir den Hut aufhaben, beim Wasting Jam, sich nicht davon abhängig zu machen. Diese Unabhängigkeit, die ist unbezahlbar. Und das ist ja was total Trauriges in MV oder auch wo überall dieses Festival sterben, dass da sozusagen Kultur weggeht, weil für mich als Jugendlicher war das ganz wichtig, ja, auf solchen Sachen zu sein. Aber da sterben natürlich ganz viele, weil diese Fördergelder weggehen. Und ich glaube, das ist einfach was, womit sich viele Leute wohl auseinanderzusetzen haben und was natürlich bis zu einem gewissen Grad Freiheit macht. Wir müssen nicht nach euren Regeln spielen. Wir spielen nach unseren Regeln. Wir haben das Ding nach kurzer Zeit ausverkauft und wenn es nicht mehr so ist, dann machen wir es halt nicht mehr. Aber ich werde mich nicht von irgendwelchen staatlichen Geldern abhängig machen und wo am besten noch, naja, ist die AfD und dann, oh, Überraschung, ja, Mensch, wir kriegen ja kein Geld, da brauche ich auch nicht rumheulen. Ich will euer Geld nicht mal dann. Meines Erachtens nach sind da viele Leute noch überhaupt nicht in der Realität angekommen. Und noch was, unpopuläre Aussage, weil wir das gerade genau in Jahren haben und meine Leute, die das vielleicht hier hören, mit denen ich da sitze und versuche, irgendwas mit den Kids zu reißen. Es gibt Projekte, ja, die sind einfach wirklich totaler Scheiß, ja, weil da Leute... Ich finde es cool, wenn Projekte gefördert werden, wo Leute für brennen, die Leute aus der Gemeinde kommen, ja, die da wirklich was machen. Und wenn die dann schon jahrelang was gemacht haben und dann irgendwann damit Kohle kriegen, ey, ich freue mich für euch und ich finde es toll und solche Leute gehören unterstützt, riesengeil. Aber irgendwelche Leute, ja, die an der Uni gelernt haben, wie man gut Anträge schreibt, dicker, steig ab. Das Schlimme ist, ja, nämlich genauso gerade erlebt in Jam, sind nämlich solche Sachen, das wird denn gemacht vor den Landtagswahlen, oh, damit man sich irgendwie sagen kann, man hat was gemacht, man hat was gemacht. Weißt du, was das Schlimme ist? das ist schlimmer als nichts machen teilweise, weil die Leute von vor Ort sehen das und sagen, dafür? Und dann stehst du da als Mensch, der das selber total schlecht findet und denkst, oh Gott, wäre es mal besser gewesen, hättet ihr uns alleine gelassen. Und das ist sozusagen wirklich ein Punkt. Und was auch, denke ich, wieder viele Leute kennen, die sich in so einen Gemeinden einbringen. Ich sage nicht, Mensch, geh aufs Dorf oder mach da was und da wird sich aber alles auf einmal, da werden aber die Wahlen anders. Nein, 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 das ist ganz anders. Wir könnten 10 Wiesn-Jahren-Festivals machen. Schön, wenn es anders wäre, ich würde mich freuen. Und wir würden aber nichts an den Wahlen ändern, weil die Leute aus anderen Gründen wählen. Du kannst aber in Gemeinden so eine Gemeinde mit prägen. Du kannst Akzente setzen, du kannst eine Stimmung machen und du kannst vor allen Dingen in diesen Zeiten, wo die AfD den Leuten am besten erzählen will, dass sie komplett die Alleinherrscher sind und überall übernehmen, kannst du Akzente setzen und sagen, nee, hier gibt es noch Leute, die haben darauf keinen Bock. Das sind die kleinen Steps, dass sie vielleicht für einigen Leuten zu wenig sind. Das ist nicht mein Problem. Das ist aber meine Lebenserfahrung, die ich da in dieses Buch reingegeben habe.
Und das Buch heißt Jenseits der Brandmauer, ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Das ist, ich würde mal sagen, ein gutes Gespräch in der Kneipe, ein bisschen rau, ein bisschen direkt, mit vielen Fragezeichen, aber auch mit Mut, was zu reißen, zu brennen. Danke, Monchi, für das Gespräch.
Ja, danke schön, ich freue mich.
Ich bin Lenore Lötsch, bedanke mich fürs Zuhören und das war das Gespräch auf NDR Kultur.
NDR Kultur.